Podcast, das Spezial.
Es ist Montag, kurz nach Mittag und wir hatten jetzt ein bisschen Zeit, ja, ein bisschen zu schlafen und die Bundestagswahl 2025, die ja viel früher kam als erwartet, zu verdauen. Und weil sie uns gestern und auch heute am Vormittag noch sehr intensiv beschäftigt hat, haben wir uns gedacht, machen wir die Ankündigung wahr. Also ich habe Freitag gesagt, wir sprechen darüber und das tun wir jetzt in einem kleinen Spezial zur Bundestagswahl aus Castrop-Rauxel. Und wenn ich wir sage, dann meine ich meine Wenigkeit, Tobias Weckenbrock und
Fabian Hollenhorst.
Hey, surprise, hi. Surprise, Fabian ist mal wieder da.
Guten Morgen, Tobi,
ich hoffe, ja, du bist ausgeschlafen. Ja, guten Morgen, es ist 2 Uhr, ich fühle mich, als wäre Mitternacht oder so. Also es war wirklich anstrengend für mich gestern. Ich weiß nicht, für dich auch?
Du wirst älter, das merkt man dann, glaube ich. Aber so eine Bundestagswahl ist für uns alle anstrengend, nicht nur für die Politiker und für die Wahlhelfer und für alle anderen, sondern natürlich auch für uns als Berichterstatter. Das ist ganz normal.
Genau, wir waren auch entsprechend aufgestellt. Du hast einige Leute eingeplant und so hatten wir ein paar im Außendienst und ein paar im Innendienst. Du warst den ganzen Abend hier in der Redaktion. Was war so für dich das Highlight der Wahl?
Das Highlight der Wahl? Ich würde sagen, dass Frank Schwabe es wirklich geschafft hat, hier seine Leute hinter sich zu bekommen und den Wahlkreis dann doch deutlich zu gewinnen, weil die Tendenz ja nicht nur in NRW, aber auch bundesweit in eine ganz andere Richtung geht.
Also Highlight im Sinne von die größte Überraschung.
Ja, 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 ja. Das, womit ich vielleicht so auch nicht unbedingt mehr gerechnet hätte. Frank Schwabe, ich habe es dann auch geschrieben, aus meiner Sicht, seit 20 Jahren macht er das mittlerweile. Also er hat natürlich ein Netzwerk und auch eine Basis hier. Aber die SPD-Anhängerschaft, das haben dann die Zweitstimmen in Castrop-Rauxel gezeigt, haben es ja nicht vermuten lassen, dass er da so deutlich reinkommt. Und ich finde, das kann man dann schon als Highlight verkaufen. Ne? Wir sind ja neutral als Berichterstatter, ja. Aber dass das dann so wird, das ist ja dann für uns auch ein Highlight, wenn wir was zu schreiben haben.
Das war ja am Abend so speziell für mich. Also ich war ja bei der SPD, bei der Wahlparty in Anführungsstrichen, hinterher war es auch wirklich eine Party. Wir haben noch Bilder gesehen, da wurde getanzt und gefeiert auf dem Boden und richtig im Partnertanz und so, also alles dabei. Aber als ich so um 18 Uhr, ich war schon um 17.30 Uhr sowas da und als ich so um 18 Uhr dann in die Gesichter geguckt habe, die dann allesamt da über eine Großbildleinwand am ZDF hingen und die erste Prognose gesehen haben, da habe ich wirklich Erschütterung gesehen und dann kamen ja auch so die ersten Stimmen der Spitzenkandidaten so aus und Parteivorsitzenden aus dem Bund, aus Berlin und so und da waren die alle total bedröppelt, aber das hat sich dann irgendwie total gedreht und das hat mich am Ende auch ein bisschen überrascht, weil eigentlich müsste man doch denken, es geht hier so steil bergab für die SPD. Wir haben eine Grafik gebaut, da hatten die 1998 noch über 60% der Zweitstimmen in Castrop-Rauxel und jetzt haben sie nochmal so 24% der Zweitstimmen bekommen. Also das ist ja irre. Also und das im Ruhrgebiet, also das konnte man sich ja gar nicht so vorstellen eigentlich.
Ja, ich glaube, die Enttäuschung ist schon groß, aber du musst ja dann auch den Leuten, die daran so mitgewirkt haben und das Team Schwabe, wie er es ja immer so gerne nennt, nach vorne gebracht haben, den musst du ja auch dann irgendwie so diese Dankbarkeit zollen und positive Energie versprühen. Das geht ja gar nicht anders. Und ja. Ich finde Castrop-Rauxel oder der Wahlkreis Recklinghausen 1 ist in dem Sinne ja dann wirklich etwas speziell dieses Jahr, weil um uns herum ist viel schwarz auch in Erststimmen. Also viele ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete schaffen es nicht mehr. Ryan Nichols zum Beispiel aus dem Wahlkreis Recklinghausen 2, der wird nicht mehr in den Bundestag einziehen. Dortmund ist gerade noch so SPD-rot, aber wenn wir jetzt NRW uns angucken, da ist Frank Schwabe einer der wenigen, der das noch geschafft hat. Und deswegen kann man, glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht sein.
So, dann waren wir bei der CDU und da hat sich ja dann quasi auch wieder so eine dramatische Nacht eigentlich zugetragen. Ne? Es hieß ja, Michael Breilmann und Frank Schwabe seien so in etwa gleich auf bei den Erststimmen, was so die Prognosen angeht. Wir wissen, Erststimmenprognosen sind super schwierig abzugeben, weil natürlich keine Befragung jetzt für jeden Wahlbezirk explizit auf den Wahlbezirk zugeschnitten im Vorfeld durchgeführt wird von den Wahlforschungsinstituten. Aber es gab so Prognosemodelle, Berechnungen, Berechnungen, wonach Gesamtstimmung und dann, weiß ich nicht, Wählerverteilung und so. Und da war es ausgeglichen. Ja, und am Ende trennen die beiden dann doch 5% Punkte. Eigentlich ein gesunder Abstand für Frank Schwabe. Und das zeichnete sich ja dann auch nach der Auszählung der Stimmbezirke, so der ersten 20 oder so schon, relativ klar ab. Und dann hieß es für Michael Brallmann wieder warten und bangen, ne?
Ja, also ich habe es trotzdem knapp genannt, weil einfach die Zweitstimmen, also bei den Zweitstimmen liegt die CDU vor der SPD.
Das ist auch historisch.
Genau, das ist auch historisch. Das hat es so auch in diesem roten SPD-Wahlkreis lange nicht gegeben.
In den 50ern
zuletzt. Ja, so, guck, siehst du, du bist besser informiert. Und deswegen war es ein enges Rennen. Also es muss dann ja wirklich Leute gegeben haben, die Frank Schwabe zum Beispiel ihre Erststimme gegeben haben und dann aber einer anderen Partei ihre Zweitstimme gegeben haben. So, deswegen hoffte Michael Brallmann, glaube ich, noch lange, weil die Zweitstimmen ganz gut aussahen. Am Ende hat er die bittere Nachricht, es hat nicht gereicht gegen Frank Schwabe und dann, jetzt kommt das Zweite, was ihm zum Verhängnis wurde, seine Partei ist einfach zu gut. Sie hat zu viele Direktmandate geholt, die Union-Politiker haben zu viele Wahlkreise gewonnen, dass Michael Brallmann eine Chance hat, weiter nach 3,5 Jahren im Bundestag zu bleiben. Und das ist, finde ich, das ist dann das Lowlight für uns auf lokaler Ebene, das
hat
Lowlight
dieser. Cravagna, Bürgermeister, SPD, hat auch bei Michael Brallmann, der dann ganz früh am Morgen postete, dass er es leider nicht schafft, sich trotzdem bedankt für die Unterstützung, hat tatsächlich auch Cravagna kommentiert und gesagt, schade, ich hätte gerne eine zweite Stimme aus der Stadt im Bundestag gesehen, also auch über Parteigrenzen hinweg.
Genau, also dass Castrop-Rauxel 2 Bundestagsabgeordnete hat, das ist ein Luxus gewesen, den wir jetzt die letzten 3,5 Jahre hatten. Und natürlich kann auch ein Bürgermeister Reiko Cravagna, der im Rat der Stadt mit Michael Brallmann auch Politik macht, oft auch gegen Michael Brallmann vielleicht, ne? Aber der Bürgermeister ist und Brallmann der Vorsitzende der CDU-Fraktion, natürlich kann der auch mal mit einem Anliegen an Michael Brallmann rantreten. Ich erinnere auch, als Herbert Reul seine große Razzia gegen den Saunaclub hier gemacht hat im vergangenen Jahr, da war natürlich ein Reiko Cravagna auch mit im Boot und natürlich waren Michael Brallmann auch informiert und vor Ort. Ne? Also Herbert Reul, ja CDU-Innenminister hier in NRW, aber natürlich spielt da so eine Stadtebene und auch ein SPD-Bürgermeister dann eine Rolle und eine Vernetzung ist immer gut.
Das ist ja ganz schön, die können sich politisch wirklich wurzeln, aber schätzen sich, glaube ich, als Personen sehr, ne? Auch wenn sie es jetzt zum Beispiel in Sachen Brandmauer, auch da hat Michael Brallmann ja mitgestimmt mit diesem schwierigen 5-Punkte-Plan, den Friedrich Merz da veröffentlicht hat und dann mit Stimmen der AfD im Prinzip die Zustimmung gesichert wurde. Und da hat Brallmann sich ja, ich sag mal, gegen die Kritik auch verteidigt, aber die kam natürlich auch von Cravagna, der wirklich gesagt hat, das geht gar nicht. Und aber trotzdem sieht man irgendwie, und das ist ja eigentlich das Schöne an unserer Demokratie, dass man auch über Parteigrenzen hinweg irgendwie miteinander sprechen kann, miteinander umgeht, sich duzt, vielleicht auch ein Bier miteinander trinkt nach einer Ratssitzung. All das geht ja, zumindest in diesem Spektrum der demokratischen Mitte ja ganz gut.
Auf jeden Fall. Und natürlich mit einer starken Union, mit einem Kanzler Merz, wäre natürlich eine Stimme in Berlin aus Castrop-Rauxel für die Stadt sicherlich nicht schlecht gewesen, wenn man dann wirklich mal Sachen einbringen kann. Das konnte Frank Schwabe zuletzt dann auch immer ganz gut, sich für Castrop-Rauxel dann auch mal auf kleinem Dienstweg vielleicht in Berlin einsetzen. Das hätte Brallmann sicherlich auch gemacht, da gehe ich von aus. Das haben wir jetzt nicht. Wir haben im Wahlkreis
weiterhin... Da muss ich jetzt kurz reingrätschen. Also... Es ist zwar im Moment Stand der Dinge, aber es gibt noch eine kleine Fluchttür, eine kleine Option für
Michael Brallmann. Oh, ich bin gespannt.
Ja, genau. Es ist ein bisschen kompliziert, dieses Wahlrecht. Es gibt die Direktmandate und die Landeslisten. Und auf dieser Landesliste der CDU stand Michael Brallmann auf Platz 18. So, das sagt einem jetzt vielleicht erstmal so nichts. Die Liste geht aber bis, weiß ich nicht, 60, 70 weit runter. Jetzt sind 3 Personen über die Landesliste ins Parlament noch eingezogen. Also man hat einen höheren Zweitstimmenanteil als Direktmandate gewonnen. Insofern konnte man noch auffüllen mit 3 Personen. Und auf dieser Liste, obwohl er auf Platz 18 steht, wäre Michael Brallmann der 4. gewesen. Also hätten sie 4 bekommen, dann wäre er der Nächste gewesen, der über die Liste eingezogen
wäre. Weil die anderen alle über Direktmandate eingezogen sind.
Genau. Es gibt Serap Güler, die ist auf Position 6 und da gibt es noch 2 weitere auf Position 9 und auf 14 und Brallmann eben auf 18, der dann der Nächste gewesen wäre. Und tatsächlich hat er mir gegenüber auch gesagt, man wusste so am Abend, das zeichnete sich so ab, zwischen 2 und 4 werden ziehen. Am Ende waren es genau die Mitte 3 und das ist eben einer zu wenig für Michael Breilmann. Das Hintertürchen, das er jetzt noch offen hat, ist, wenn jemand ausscheidet. Also, sagen wir mal, es stirbt einer derjenigen, die jetzt in den Bundestag gewählt wurden. Das wollen wir jetzt keinem wünschen, keine Frage, aber es kann ja passieren. Dann würde Michael Breilmann nachrücken. Zweite Möglichkeit wäre, dass man Serap Güler zum Beispiel einen Staatssekretärsposten gibt, was möglich wäre, da die CDU ja eine Regierung bilden wird und da Posten frei würden und dann würde sie möglicherweise ihr Mandat abgeben und der erste der Nachrückerliste wäre Michael Breilmann. So, und da müssen wir noch abwarten, weil jetzt natürlich die Regierungsbildung erst irgendwann in den nächsten Tagen beginnt mit den ersten Gesprächen. Wer kann koalieren, wer wird es nicht und so. Und
naja. Das hast du aber ganz toll erklärt, Tobi. Also wirklich, ich glaube, da steigt man wirklich durch, wenn man sich jetzt mit dem Wahlrecht und der Regierungsbildung noch nicht so befasst. Genau.
Aber ich glaube wirklich, erstmal plant Michael Breilmann jetzt zurückzukehren in seine Rechtsanwaltskanzlei hier in der Altstadt und ohne eben sein Mandat in Berlin weiterzumachen.
Ich muss sagen, egal wie man es politisch sieht, Michael Breilmann sicherlich eine aufstrebende Person in der CDU gewesen, der dann auch eher nicht ganz klar vor 3,5 Jahren eingezogen, sondern auch bangen musste, aber dann ja auch einen guten Job gemacht hat. Also wir haben Reden von ihm gehört, da hat man schon gedacht, okay, Berufspolitiker, Bundespolitiker, das Format, das trauen wir ihm ja durchaus zu. Und ich fände es schade, wenn es jetzt, er ist immer noch weiter Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat, er wird weiterhin auch Wahlkampf auf kommunaler Ebene machen müssen, also politisch wird er eingebunden sein, aber ich glaube schon, dass da bundespolitisch für die CDU auch eine Zukunft besteht mit dem Mann aus Castrop-Rauxel.
Wir wollen jetzt einmal nach links und nach rechts schauen im politischen Spektrum. Da hat sich natürlich auch, Relevantes getan. Es gibt 2 Parteien, die ihren Stimmanteil verdoppeln konnten. Schauen wir erstmal nach links. Da ist die Linkspartei, die ja in den letzten 2 Wochen einen irren Sprung gemacht hat.
Unglaublich, oder?
Genau, der sich aber jetzt, hier kommunalpolitisch nicht an Köpfen festmachen kann, weil es gibt kaum noch eine Linke in Castrop-Rauxel. Es ist eigentlich nur eine Person, Ulrich Hepke, die noch für die alte Linke steht. Die anderen, die früher dabei waren, haben sich fast alle dem Bündnis Sahra Wagenknecht angeschlossen und die Linke hat es trotzdem irgendwie geschafft. Können wir aber jetzt nicht lokal begründen, außer dass möglicherweise eben auch von Erststimmen Schwabe einige Sozialdemokraten gesagt haben, wir müssen vielleicht noch härter gegen die Brandmauer wählen und bei der Zweitstimme eben noch radikaler nach links gehen, als jetzt die Sozialdemokratie mit 2 Stimmen zu versehen.
Genau, ich glaube auch, dass einige, die dann so ein bisschen zwischen Bündnis Sahra Wagenknecht und Linke standen, jetzt in ganz Deutschland gesehen, dann sich vielleicht eher für die Linke entschieden haben. Was ich mitbekommen habe, ist, dass die Social Media mäßig sehr aufgefahren haben die letzten Wochen und anscheinend hat das ordentlich funktioniert. Was das dann lokal für uns heißt, das wird uns dann, glaube ich, bis Oktober noch beschäftigen, ob sich hier wieder eine starke Linke formieren kann.
Das BSW hat auf jeden Fall angekündigt, die wollen es versuchen, auch bei der Kommunalwahl jetzt mitzumischen im September.
Schauen wir mal.
Und jetzt der Blick nach rechts. Da hat die Alternative für Deutschland ihr Ergebnis mehr als verdoppelt im Vergleich zur Wahl 2021. Und da ist, finde ich, ganz interessant, sowohl bei den Zweitstimmen als auch bei den Erststimmen liegt sie so um 21%. Das ist zwar ein bisschen weniger als im Bundesschnitt. Wie ist nochmal der Bundesschnitt? Also ist eigentlich in etwa auch.
Ja, doch, das
im Bundesschnitt
kommt schon hin.
Dass sogar die Direktkandidatin Anna Rathert, die wir ja hier erst kennengelernt haben bei unserer Wahlarena, auch genauso viele Stimmen holt wie die Gesamtpartei, hat mich doch überrascht. Und natürlich überhaupt der große Stimmenzuwachs, das ist schon signifikant. Ne?
Ja, wir sagen ja immer, die Erststimme wird wirklich an den Menschen hier vor Ort gemacht. Und Frank Schwab ist ja das beste Beispiel, der gegen den Trend seiner Partei dann an Wahlergebnis am Ende dastehen hat. Bei Anna Rathert ist es aus meiner Sicht ganz anders. Die liegt voll im Trend ihrer Partei. Die kannte in Castrop-Rauxel bis vor kurzem keiner. Jetzt guck dir mal die Wahlergebnisse in Castrop-Rauxel an. Da haben ihr aber viele Menschen ihre Erststimme gegeben. Das kann natürlich an unserer Wahlarena liegen, wo sie die Menschen vielleicht von sich überzeugt hat. Es kann aber auch einfach daran liegen, dass sie AfD-Politikerin ist und diese Menschen mit dem Parteiprogramm der AfD dann was anfangen wollen und können. sie hat natürlich aber auf AfD-Ebene schon Standing. Sie ist Juristin für die Bundestagsfraktion. Das heißt, sie war immer nah dran. Das hat sie auch rausgestellt. Das heißt, auf der Parteiebene ist sie gar kein unbeschriebenes Blatt. Nur wirklich hier lokal vor Ort gar nicht in Erscheinung getreten. Und auch in Recklinghausen selber ist jetzt nicht, dass sie da an politischen Tischen saß, sondern wirklich, sie hat eher, wenn dann auf NRW-Ebene, die Partei ein bisschen aufgemischt.
Also ganz besonders im Norden der Stadt hat die AfD ihre besten Ergebnisse eingefahren. In Ickern, in Habbinghorst liegt sie teilweise weit über 30% bei den Zweitstimmen und auch bei den Erststimmen. Das ist natürlich schon ein Quantensprung, ne? Und die ist also letztlich, wenn man über die Straße läuft und jeder dritte Erwachsene, der gewählt hat, dem man begegnet, hat die AfD gewählt, das ist irgendwie eine neue Qualität in der Stadt, ne?
Genau, das ist ein dritter Mitspieler. Also du hattest vorher, glaube ich, Wahlbezirke, die stärker SPD oder stärker CDU gewählt haben, je nachdem, wo du vielleicht auch warst, je nachdem, wie da die demografische Lage und die Einkommensverhältnisse sind. Da hattest du dann schon mal Schwankungen, dass du jetzt aber diese Schwankungen mit einer dritten Partei hast, das ist, glaube ich, neu, weil der Umkehrschluss ist ja, wenn es Bezirke gibt, wo 30% AfD gewählt haben, dann gibt es ja auch Bezirke, wo die AfD deutlich weniger vertreten ist, wo dann SPD und CDU wieder stärker sind. Ich glaube, wir haben diese Dreidimensionalität der Balken, wenn du es dir jetzt vorstellst, noch nicht so verinnerlicht.
Genau. Sicherlich dann so ein Dorf wie Dingen zum Beispiel, da würde man nicht sagen, dass das strukturschwach ist. Jeder Dritte hat da die AfD gewählt, der zur Wahl gegangen ist, also zum Urnengang. Auf der anderen Seite, du hast andere Wahlbezirke angesprochen, Becklem und Frohlinde zum Beispiel sind ganz fest in CDU-Hand. Das ist auch traditionell so. Und gerade auch in den beiden Wahllokalen hatte die AfD wenig zu melden, aber hat doch immerhin noch, weiß nicht, 10, 12, 15% geholt. Also so ein Bodensatz an, ich sag mal, festen Wählern scheint jetzt offenbar im ganzen Stadtgebiet auch zu sein.
Das auf jeden Fall. Und wer dann wie und wo und wie es vielleicht in den Stadtteilen dann genau aussieht, ich glaube, das ist jetzt auch unsere Aufgabe, das mal zu analysieren. Ich habe von den Dortmunder Kollegen schon gehört, dass in Sieburg, wo man immer sagt, Dortmunds reichster Stadtteil, eine sehr hohe AfD-Wählerschaft vorhanden ist. Gleichzeitig aber auch, wie du sicherlich auch weißt, in Westerfilde, wo die AfD in einigen Wahllokalen 50% holt.
Bodenschwingen und Westerfilde genau. 55%.
Ne? So, das ist jetzt, glaube ich, unsere Aufgabe, das einmal zu sezieren. Nicht, weil es die AfD ist, sondern weil wir das bei jeder Wahl, glaube ich, machen und das unser Anspruch ist. Also wo sind eigentlich die Wähler der verschiedenen Parteien und was macht sie dort zu Wählern? Also warum ist die Linke irgendwo stark? Warum ist das BSW irgendwo stark? Und das werden wir jetzt die nächsten Tage machen. Da können wir uns glaube ich warm anziehen und uns auch einige wenig pünktliche Feierabende vorbereiten.
Strich drunter, war das ein schlechter, ein guter, ein mittelprächtiger Wahltag für Castrop-Rauxel. Die Wahlbeteiligung lag ja bei knapp 80%. Insofern aktiviert waren auf jeden Fall sehr viele Menschen.
Vielleicht ist das auch das Highlight, dass wir wirklich 80% der Menschen an die Wahlurne gebracht haben, wenn vielleicht auch das Ergebnis nicht immer jedem passt. Aber das ist schon stark. Und da merkst du auch, wenn es halt nicht schon vorher halb feststeht oder nur zwischen CDU und SPD sich einpendelt, dass dann die Menschen auch zur Wahlurne gehen. Insofern war es gut, glaube ich, jetzt für die kommunale Ebene, dass wir eine vorgezogene Bundestagswahl hatten, dass die auf keinen Fall mit der Kommunalwahl kollidiert. Das sollte den Parteien hier vor Ort ein bisschen mehr Puffer geben, dass das, was auf Bundesebene passiert, noch ein bisschen besser aufzufangen ist für eine Bürgermeisterwahl.
Freuen wir uns also nach dem kurzen Winterwahlkampf auf einen langen, schmutzigen, nein, aber hoffentlich fairen Sommerwahlkampf und Herbstwahlkampf. Und dann werden wir auch das Geschehen wieder hier aus unserem Podcaststudio, aus der Redaktion und draußen in der Stadt verfolgen. Fabian, vielen Dank, dass du mein Gast warst hier im Podcast Spezial. Auch allen Hörern ganz herzlichen Dank für das Interesse. Ihr dürft gerne den Podcast abonnieren. Bei Spotify, bei Apple sind wir, aber auch jede Folge auf unserer Website ruhrnachrichten.de/castrop. Und diese Adresse erwähne ich nochmal explizit, weil wir da ja unheimlich viel zusammengestellt haben an Analysen, an Interviews, Videos aus den Wahlpartys des Abends und noch vieles, vieles mehr, Kommentare, Hintergründe. Da werdet ihr noch tiefer einsteigen können in das Wahlergebnis für und aus eurer Stadt.
Glück auf!
In diesem Sinne, Glück auf und tschüss bis Freitag.
Podcast, das Spezial.